NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
20. April 1822. Der Geburtstag des Chirurgen Karl Tiersch.
Als der Arbeiter Dittmann in die Leipziger Uniklinik kommt, wuchert ein riesiges Karzinom auf seiner linken Wange. Bis in Augenhöhle und Oberkiefer hinein.
Nachdem alles Krankhafte weggeschnitten und weggemeißelt, waren die Grenzen der Wundhöhle, die Nasenscheidewand, der Gaumen, die Vorderwand des Keilbeines, die Schädelbasis.
Mai 1891. Wochenlang wird die Wunde mit Tampons sauber gehalten. Dann beginnt der Wiederaufbau des Gesichts, mithilfe eines großen Hautlappens aus der Stirn. Der bleibt durch einen Stiel mit seinem Ursprungsort verbunden und versorgt.
Der Stiel saß in der Gegend des rechten inneren Augenwinkels und der Nasenwurzel. Der Lappen wurde am Rand des Defektes ringsum mit Knopfnähten befestigt, der große Defekt an der rechten Stirnseite durch Haut vom Oberschenkel bedeckt.
Die transplantierten Häute heilen vollständig an.
Am 20. August wurde der Stiel des Lappens herausgeschnitten und die Plastik vollendet.
2 Wochen später wird der Patient entlassen. Anästhesie, Sterilisation, Antisepsis, Röntgenstrahlung, Transplantation dünnster Haut, wie sie der Leipziger Chirurg Karl Tiersch entwickelt. Im 19. Jahrhundert macht die Chirurgie einen gewaltigen Sprung nach vorn. Das Fach ist Jahrtausende alt. Funde zeigen, dass schon in der Steinzeit Schädel aufgebohrt, Brüche gerichtet und Gliedmaßen amputiert werden und Patienten es überleben. Aber noch Anfang des 19. Jahrhunderts ist die Chirurgie ein Handwerk, bei dem vor allem Tempo gefragt ist.
Wenn man zu lange operiert, dann sterben die Patienten am Schock, weil es noch keine Anästhesie gibt,
sagt Ortrun Riha.
Ich habe seit 1996 den Lehrstuhl für Medizingeschichte am Karl-Suthoff-Institut an der Medizinischen Fakultät der Leipziger Universität.
Seit dem 18. Jahrhundert bahnt die Aufklärung dem Verständnis der Medizin als Naturwissenschaft den Weg. Aber bis zur Vollnarkose, die ausgedehnte Operationen möglich macht, ist es noch lange hin. Chirurgen müssen darauf setzen,
dass Patienten bei den Schmerzen bei einer großen Operation von selber ohnmächtig werden. Das heißt, das Interesse des Chirurgen war nicht, dass der Patient bewusstlos ist, sondern dass er wieder aufwacht.
Wenn amputiert werden muss, so wie massenhaft in der Völkerschlacht von Leipzig 1813, haben die Chirurgen nur wenig Zeit.
Eine Amputation 3 Minuten. Mehr Zeit durfte man nicht brauchen. Sonst gerät der Patient in den Schock und dann kriegt man ihn nicht mehr wach. Das ist oft passiert und ja, knallharte Zeit.
Karl Tiersch wird im Jahrzehnt nach der Völkerschlacht geboren, am 20. April 1822 in München. Sein Vater ist der berühmte Philologe Friedrich Tiersch, den der beeindruckende Titel des Präzeptor Bavariae, Lehrer Bayerns, schmückt. Renate Wittern-Sterzl, Medizinhistorikerin an der Universität Erlangen-Nürnberg.
Friedrich Tiersch ist derjenige, der das Bildungssystem in Bayern der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts maßgeblich gestaltet hat und durch seine große Begeisterung für die alten Sprachen, diese auch in der Schule sehr stark gemacht hat. Und insofern ist er einer der ganz Großen in der Bildungsgeschichte Bayerns.
Sohn Karl studiert Medizin in München, in Berlin, bei Studienreisen in die Medizinhochburgen Wien und Paris. Von seinem Lehrmeister Louis Strohmeier ist Tiersch so begeistert, dass er ihm bei Ausbruch des Schleswig-Holsteinischen Krieges 1850 in den Norden folgt. Strohmeier ist Generalstabsarzt der Armee. Tiersch leitet das Lazarett in Rendsburg.
Tiersch hat selbst in Rendsburg dann eine große Zahl von Operationen durchgeführt.
Und beschließt, sich ganz der Chirurgie zuzuwenden. Zurück in München arbeitet er zunächst als Prosektor, als der Arzt also, der die Todesursache verstorbener Patienten eingehend untersucht. Hunderte Fälle in wenigen Jahren.
Und das bedeutete, dass Tiersch im Gegensatz durchaus zu vielen Chirurgen seiner Zeit unglaublich subtile Kenntnisse der Anatomie, sowohl der gesunden wie auch der krankhaften Anatomie hatte. Und das ist für die Chirurgie dann natürlich von größtem Nutzen gewesen. Das ist auch eine Ursache, weshalb er ein so großer Chirurg geworden ist.
Tiersch will genau wissen, bis wohin im Körper die Blutgefäße reichen, entwickelt Präparate, die in der medizinischen Ausbildung völlig neu sind. Er härtet Organe in Alkohol, spritzt eine Mischung aus Tusche und Leim in die Blutbahnen und sägt das Ganze in dünne Scheiben.
damit man die feinsten Verästelungen der Gefäße dann erkennen konnte. Und das war ein sehr wichtiges didaktisches Mittel auch, eben zu sehen, wo ist ein Gewebe durchblutet und wo ist es nicht durchblutet.
Wichtige Erkenntnisse für die Wundheilung. Tiersch liefert Präparate ins In- und Ausland, vor allem nach Großbritannien.
Und er muss also hunderte von diesen Präparaten angefertigt haben. Das ist eine sehr große Leistung gewesen für diese frühe Zeit. Und dafür ist er eben auch berühmt geworden.
1854 bricht in München die Cholera aus. Zum zweiten Mal in kurzer Zeit. Ausgerechnet während der Eröffnung der ersten allgemeinen deutschen Industrieausstellung.
Das hat sofort dazu geführt, dass viele Münchner die Stadt verließen und auch diejenigen, die als Auswärtige gekommen waren, wieder abreisten. Und die Münchner mussten handeln und haben eine Kommission eingesetzt,
der auch Tiersch angehört. 2000 Choleratote in München kann er nicht verhindern, aber der Frage nachgehen, wie sich die Seuche verbreitet. Tiersch nimmt an, dass das über Fäkalien und damit das Abwasser passiert, nicht über die Luft, wie andere glauben. Er füttert Mäuse mit Papier, das er mit Darminhalt von Choleraopfern getränkt hat.
Dieser Stoff, in äußerst geringer Menge eingebracht in die Nahrungswege der Versuchstiere, verursachte eine Krankheit, welche in den Darmentleerungen mit der Cholera übereinstimmt,
schreibt Karl Tiersch in seiner Analyse. Die meisten Versuchstiere sterben.
Er hat diese Mäuse pathologisch seziert und hat die gleichen Phänomene an den Därmen gesehen, wie er sie auch an den gestorbenen Patienten gesehen hatte. Und daraus hat er geschlossen, dass die Krankheit über diese Darminhalte weitergegeben wird.
Es ist der erste Nachweis, wie sich die lebensgefährliche Krankheit überträgt. Jahrzehnte bevor Robert Koch das Cholera-Bakterium identifizieren wird. Karls Schwiegervater, der berühmte Chemiker Justus von Liebig, sorgt dafür, dass die Studie auch im Ausland bekannt wird.
Es ist angenehm, wenn man die Entwicklung der Lehre mitmacht.
Tiersch ist inzwischen an der Königlichen Universitätsklinik in Erlangen Leiter des chirurgischen Klinikums und Professor für Chirurgie und Augenheilkunde. Hier entsteht sein epochemachendes Werk über die Entstehung des Krebses im Epithel. Oberbegriff für alle Außenhäute, die sowohl den Menschen insgesamt als auch die inneren Organe umhüllen.
Sie ist überall dort, wo Grenzen dargestellt werden im Organismus.
1865 wird Tierschs Arbeit über den Epithelialkrebs veröffentlicht.
Und diese Arbeit ist deshalb so wichtig, weil er eine These widerlegt, die damals gültig war und die Rudolf Virchow aufgestellt hatte.
Der berühmte Pathologe an der Berliner Charité.
Der behauptet hatte, dass der Epithelialkrebs jeweils nur dann entstehen kann, wenn eine entsprechende Bindegewebszelle krebsig entartet und dann in die Epithelien hineingeht.
Aber Tiersch beweist, dass Krebs eben nicht im Bindegewebe, sondern im Epithel entsteht. Das muss auch Virchow anerkennen.
Weil etliche bedeutende Gelehrte, wie zum Beispiel Billroth, der Chirurg, sofort darauf reagiert haben und zwar in positiver Weise und gesagt haben, ich war Anhänger der Virchow'schen These, aber das hat mich völlig überzeugt.
Dank Tiersch wissen die Chirurgen genauer, wo und wie sie schneiden müssen.
Dass man dann das Epithel wegnehmen muss, dort, wo eben die krebsigen Zellen zu sehen sind, und dann immer noch einen Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Zentimetern in dem gesunden Gewebe. Aber man musste nicht zu tief gehen, weil dort keine krebsigen Zellen waren.
Seine Krebsforschung macht Tiersch überregional bekannt, weckt Interesse im Königreich Sachsen. Leipzig soll als Wirtschaftsstandort gestärkt werden, auch mit Hilfe der Medizin, obwohl das Geld knapp ist.
Und deswegen hat man gesagt, okay, wir konzentrieren uns auf Bereiche, wo ein Lehrstuhl frei wird. Und in diesen Fällen berufen wir dann die beste Person, die wir kriegen können.
Zahlreiche bedeutende Mediziner folgen dem Ruf, darunter auch der Internist Karl Reinhold August Wunderlich, der die Fieberkurve erfunden hat. 1867 wechselt dann auch Tiersch nach Leipzig auf Anraten seines Schwiegervaters von Liebig.
Leipzig war damals eine große Stadt, eine sehr beliebte Stadt, auch eine sehr, sehr gute Universität. Und er hatte ihm gesagt, wenn es eine Möglichkeit gibt, in eine größere Universität, in einen größeren Wirkungskreis zu kommen, dann sollte er das machen.
Es gab im deutschen Sprachraum drei bedeutende medizinische Fakultäten um diese Zeit. Leipzig war eine davon, ansonsten Berlin, ansonsten Wien. Alles andere war eindeutig zweite Reihe.
Dabei ist seine neue Wirkungsstätte, das städtische St. Jakobshospital, wenig überzeugend.
Das alte Jakobsspital im Rosental, das war einfach baufällig, das war eine Ruine im Endeffekt.
sagt die Leipziger Medizinhistorikerin Ortrun Rieha.
Er hatte quasi kein funktionierendes Krankenhaus, das er vorgefunden hat, sondern das musste er alles erstmal aufbauen.
Tiersch und Wunderlich drängen erfolgreich auf einen Neuanfang. Bald zieht die Medizin in ein umgerüstetes Waisenhaus am Stadtrand um. Die neue Klinik wird ergänzt um große Baracken, die den Lazaretten des amerikanischen Bürgerkriegs nachempfunden sind. Damit ist der Grundstein für die heutige Leipziger Universitätsklinik gelegt. In den Operationssälen arbeiten die Chirurgen seit 1846 mit Vollnarkose. Eine Revolution. Die Ärzte wagen sich jetzt an lange, komplexe Eingriffe heran. Da Keime aber noch unbekannt sind, tragen sie sie anfangs mit Händen und OP-Instrumenten en masse in die Patienten hinein. Es folgen Infektionen in Serie, der gefürchtete Hospitalbrand.
Im Endeffekt hat die Einführung der Anästhesie erst einmal viele tausend Tote gekostet, weil man zu forsch sich an Felder gewagt hat, die ohne Asepsis nicht gehen.
Asepsis, die Keimfreiheit, ist damals völlig unvorstellbar. Der britische Mediziner Joseph Lister schafft immerhin eine Keimreduktion, die Antisepsis, ohne genau zu wissen, warum sie funktioniert.
Lister hat damit begonnen, 5%ige Carbolsäure über dem Operationsgebiet versprühen zu lassen. Da gab es entsprechende raffinierte Apparaturen. Und dann ist er noch dazu übergegangen, auch das Instrumentarium entsprechend vorzubereiten. Da ist Carbolsäure nicht sehr effektiv, aber es ist besser als nichts.
Tiersch erkennt das Potenzial der Methode, übernimmt sie sofort als einer der ersten Ärzte in Deutschland.
Also er hat zunächst mal auch die Carbolsäure genommen und hat dann mit Salicylsäure experimentiert. Die ist allerdings hautschädigend, relativ aggressiv. Heute verwenden wir sie gegen Warzen und Hühneraugen und in der Aknebehandlung.
Für die Eindämmung der Krankenhausinfektionen ist die Antisepsis nach Tiersch ein wichtiger Schritt. Sie bringt ihn auf seinem Spezialgebiet weiter, der Reparatur großflächig verletzter Haut.
Die sogenannte Spalthauttransplantation nach Tiersch ist heute noch auch international mit seinem Namen verbunden.
Erste Versuche haben andere gemacht, haben kleine, dicke Inseln aus gesunder Haut herausgeschnitten und in die Wunde gepflanzt. Das kann heilen, sieht aber regelrecht gepflastert aus. Tiersch geht anders vor.
Er hat die Haut sozusagen in kleine Schichten aufgeteilt und nur ganz dünne Läppchen aufgelegt.
10 cm lang, 2 cm breit.
Mit einem speziellen Messer vom Oberschenkel genommen.
Das ist natürlich sparender, was den Einsatz von Haut betrifft. Aber es gibt auch wesentlich bessere funktionelle Effekte.
Binnen 5 Jahren führt sein Team 350 Hautplastiken durch. Der Erfolg ist riesig. Viele andere Kliniken übernehmen die Hauttransplantation nach Tiersch. In Deutschland, Frankreich und auch den USA. Vater Tiersch, wie ihn seine Studenten nennen, stirbt kurz nach seinem 73. Geburtstag 1895 in Leipzig. Am Ende eines für die Chirurgie bahnbrechenden Jahrhunderts. Tiersch hatte großen Anteil daran, meint die Erlanger Medizinhistorikerin Renate Wittern-Sterzel.
Originalität in seinen Forschungsfragen und Genialität auch in seiner Geschicklichkeit, Versuche, Experimente anzuordnen, in seiner Gründlichkeit und in seiner Aufrichtigkeit, dass er niemals in einer Veröffentlichung etwas behauptet, was er nicht wirklich bewiesen hat. In der Chirurgie hat er Großes geleistet.
Der Leipziger Arbeiter mit dem großen Wangenkarzinom hat sich von Krebs-OP und Gesichtsrekonstruktion letztlich erholt.
Zeichen eines Rezidivs, eines Rückfalls,
heißt es im Arztbericht,
waren keine vorhanden.
Im Zeitzeichen erinnerte Edda Dammüller an Karl Tiersch, der am 20. April 1822 geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.